Footballerei.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast für alle Fans der Panthers und für alle, die dies noch werden wollen. Mein Name ist Moritz Heist und mit dabei ist heute Kai Borchling.
Moin.
Und Traditionen sind ja immer am besten und so ist es auch in der Woche vor dem Draft und ich glaube mittlerweile zum dritten oder zum vierten Mal in dieser Konstellation, weiß ich nicht, aber Julian Barsch, herzlich willkommen.
Ja, auch ein Moin von mir in die Runde.
Julian, ist natürlich keine Überraschung, dass wir dich heute hier zu Gast haben. In einer Woche beginnt der NFL-Draft. Das sind für Draft-Experten oder sag mal sehr engagierte College-Football-Nerds wie dich ist das eine völlig, also ne, für dich ist es ja quasi Weihnachten. Für Panthers-Fans ist es vielleicht alljährliche Frustration. Und für uns auf jeden Fall ein großer Eintrag in unserem jährlichen Kalender und ja, Traditionen sind immer schön, die behalten wir auch bei. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass du heute da bist und uns mit deiner Expertise etwas unter die Arme greifst. Freut uns sehr.
Mich auch, immer gerne.
Eigentlich wäre Yannick Politowski auch noch dabei gewesen, der musste jetzt kurzfristig absagen, sehr schade, aber Yannick, schöne Grüße, wenn du das hörst. Ihr seid ja beide vom Saturday Kickoff Podcast. Das heißt, das wart ihr beide ja früher auch. Ihr habt euer Team, glaube ich, mittlerweile ein bisschen erweitert. Ihr seid ja nicht mehr nur zu zweit, sondern ihr habt jetzt einen großen Expertenpool am Start.
Ja, stimmt. Mittlerweile zu fünft. Ist irgendwie verrückt. Aber ja, doch irgendwie ganz cool, weil dadurch, man merkt ja dann, das ist ja immer so das Problem. Man nimmt sich dann irgendwann immer mehr vor und mehr vor und denkt sich, ja, das könnte man auch noch machen und das hier und jenes. Und dann ist auf Social Media kommt noch eine Plattform nach der nächsten dazu. Und ja, deswegen ist jetzt eigentlich ganz, ganz cool, ermöglicht uns irgendwie ein paar mehr Formate zu gestalten. Und naja, desto mehr Leute bei uns, bei mir ist das schon ein bisschen her, aber desto mehr Leute bei uns im Team dann auch so ins Arbeitsleben langsam kommen, da merken die dann auch, dass das vielleicht ein bisschen stressiger ist und man vielleicht nicht so viel Zeit für alles hat. Mhm. Und dann ist das ganz cool, wenn man sich da mal ab und zu auch ein bisschen abwechseln kann. Vor allem, wenn wir ja auch an manchen Stellen teilweise sogar zwei Folgen die Woche haben, dann ist das auch ganz nice. Also macht auf jeden Fall Bock so.
College-Football-Bubble nimmt gefühlt auch etwas zu in den vergangenen Jahren, ne? Oder was heißt etwas? Schon sehr deutlich.
Ja, voll. Also das macht auf jeden Fall auch Spaß. Das ist echt cool. Wir haben auch echt eine sehr, sehr engagierte Bubble bei uns, so, die da auch irgendwie sehr, sehr aktiv ist. Und ich glaube, das wird ehrlich gesagt auch nicht weniger, weil ich meine, dieses Jahr kommt ja auch das Videospiel raus wieder, wo viele Leute sehr lange drauf gewartet haben, mich eingeschlossen. Also das war damals schon echt cool. Freue ich mich sehr drauf. Und dazu, ich glaube, eine der Kritikpunkte war, glaube ich, auch irgendwo, dass die Offseason oder beziehungsweise die Postseason im College Football ja relativ kurz ist, wenn man das Playoff eigentlich so reinnimmt, weil es halt einfach drei Spiele sind. Und das verändert sich ja jetzt, ne? Und dadurch werden mehr Teams reinkommen und es wird einfach eine längere Geschichte sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass darum dieses ganze Ding, so okay, Playoffs dann im College Football auch nochmal größer wird und mehr Leute dann an der Stelle einschalten. Und ich glaube, das wird so dem Wachstum jetzt hier an der Stelle schon gut tun. Ob das jetzt generell eine gute Entwicklung ist, das könnte man nochmal an anderer Stelle ausführlicher diskutieren.
Da braucht man eine längere Folge für, auf
genau,
jeden Fall.
Genau, aber grundsätzlich, ich glaube, für den Wachstum für uns und generell für diesen Teil des Sports ist das nicht ganz so schlecht.
Seid ihr alles enttäuschte NFL-Fans von euren Teams, die keine Lust und Energie mehr haben, ihr Team regelmäßig für ein Online-Medium zu covern? Ich frage so für, keine Ahnung, Kai. Hast du nicht auch Bock, irgendwie dich mehr mit College Football zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, das ist eher so eine Sache, wenn du da erstmal reingerätst, dann wirst du davon richtig gefangen und kommst dann nicht wieder raus.
Und dann müssen es die Panthers erstmal schaffen, dich da wieder rauszuholen.
Ich glaube tatsächlich ja, weil das vielleicht sogar noch ein bisschen spannenderes Feld ist als der Profi-Football im Gesamtbereich so. Und ja, dafür fehlt mir aber letztendlich tatsächlich die Zeit, um mich da noch mit so richtig reinzunörden irgendwie. Aber ja, also ich glaube, wenn ich irgendwann mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sag ich mal, und ich genug Zeit habe, dann glaube ich, werden die Wochenenden dem Football einzig und allein gehören.
Und die Panthers die 10. Losing Season hintereinander haben.
Hör auf, das immer zu jinxen.
Ich darf ja meiner Rolle als Pessimist auch mal wieder gerecht werden hier. Wann nicht heute? Ja. Ja, Julian, wie ist denn gerade der Stand der Dinge? Ihr seid da immer sehr gefragt in Podcasts, in Videoformaten. Du warst jetzt auch letztens schon bei der Roaring Hour, ne, bei dem Videoformat vom German Riot ein paar Mal zu Gast. Hast ja auch für den Fanclub einmal auf Social Media einen kleinen Mockdraft für die Panthers hingelegt, denn du bist ja auch zusätzlich zu deiner College-Expertise ja auch noch Panthers-Fan, deswegen passt es ja noch sehr viel schöner, dass du jedes Jahr einmal zu uns kommst. Was steht denn diese Woche jetzt alles noch an? Sagen wir kurz dazu, heute ist Dienstag, der 23. nehmen wir auf. Am Donnerstag auf Freitag geht es los mit dem NFL-Draft.
Yes, also grundsätzlich haben wir erstmal ja die letzten Wochen und Monate schon viele Folgen aufgenommen. Also wer jetzt das Gefühl hat, noch nicht gut genug vorbereitet zu sein, da ist auf jeden Fall eine Menge am Start. Haben jetzt am Wochenende auch noch einen Mockdraft aufgenommen für diejenigen, die sowas mögen. Und es versucht einigermaßen realistisch zu halten, ohne dass wir jetzt irgendwie besonders gut wissen würden, was die NFL-Teams da vorhaben. Aber genau, und dann werden wir mit den Jungs vom Cover2-Podcast dann in relativ großer Runde sogar dann ja wieder unsere Live-Coverage alle drei Nächte, beziehungsweise Samstag ist es ja dann auch eher dann späte Nachmittag und Abend dann. Und dann guckt man auch, wie das dann so läuft. Und dann irgendwann werden die Picks ja eh nicht mehr alle einzeln angesagt und dann... Ja, dann schaut man einfach, wieso noch das Energielevel ist. Aber genau, die ersten beiden Nächte auf jeden Fall komplett durch und das wird richtig nice dann auf Twitch in einer großen Runde. Und ich hoffe einfach nur auf Chaos. Also das ist eigentlich das Einzige. Also das war gestern schon total geil, weil wir ja gestern auch noch einen Mockdraft-Stream gemacht haben. Da war Tiziana Höll noch mit am Start und dementsprechend hatten wir mit Luca vom Cover2-Podcast und ihr zwei Broncos-Fans live am
Trade.
Genau geil. Das. Und das war total geil, weil die beiden, also Luca musste sich einige Minuten erholen, und Kiel hat sich einfach nur so krass weggeschmissen und hat einfach so einfach eine unglaublich räudige Lache rausgehauen. Und diese ganze Kombination im Stream war wirklich sehr, sehr schön. Und auf diese Momente hoffe ich einfach nur in der Live-Coverage. Mehr brauche ich gar nicht.
Muss man kurz dazu sagen, ne, wir reden davon, dass die New York Jets Zach Wilson zu den Broncos getradet haben. Ich weiß den Gegenwert gerade gar nicht, weil ich überhaupt nichts nachgeschaut habe gestern.
Ich glaube, es waren 6- und 7-Runden Swaps. Also es war sehr... Oha. Wenig. Ah,
günstig.
so ein Gesicht, ich bewahre noch gerade mein Gesicht bei diesem Trade.
Schön. Kai, wie hast du die letzten Wochen verbracht? Hast du Wide Receiver gescoutet? Oder wie emotional bist du denn involviert jetzt für den Draft?
Es ist
furchtbar. Erste Nacht kannst du durchschlafen, wenn du jetzt nicht unbedingt drauf stehst, dir die erste Runde reinzutun, weil sind die Panthers ja nun mal nicht dabei.
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also es ist ganz, ganz furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mir vorgenommen, sehr, sehr viel mir anzugucken dieses Jahr, weil es ist ja halt nicht so langweilig wie sonst, ne? Oder wie im letzten Jahr zum Beispiel, wo man sich nur die Quarterbacks im Grunde genommen angucken musste, wenn man die erste Runde abdecken wollte. Jetzt ist es ja sehr viel spannender und ich habe mir einfach gedacht, geil, ich habe darauf gewartet, dass The Beast rauskommt, weil ich das immer sehr schön als Grundlage nehme. Das mag ich immer sehr, sehr gerne. Viel zu ausführlich, aber geil, das ist ja wie ein Buch, was man einfach lesen kann, theoretisch. Und dachte mir, okay, ich lese noch nicht so viel und gucke mir da dann irgendwie, weiß ich nicht, die Top-Wide-Receiver-Prospects an und dann mache ich mit den anderen so weiter irgendwie und gucke mir da die ersten, die besten 10 an und lese dann noch so ein bisschen nach. Ich habe es nicht, ich habe mir nicht ein einziges Video angeguckt in der ganzen Zeit, weil ich durch einen Jobwechsel gerade echt viel, viel um die Ohren habe. Und wenn ich es dann schaffe, abends nochmal kurz auf der Couch zu sitzen, dann lasse ich mich von Podcasts kurz berieseln oder guck irgendwie eine dumme Serie so. Ja, und deswegen habe ich tatsächlich überhaupt nichts geguckt und das ist mir unwahrscheinlich peinlich. Ich werde wahrscheinlich in der Draft Night da sitzen noch. Habe natürlich von, wie gesagt, diversen Podcasts irgendwie einige Namen im Kopf und auch einige Ideen, was da passieren könnte. Aber werde mich komplett überraschen lassen. Und nein, ich werde nicht die erste Draft Night schlafen, weil ich das immer sehr liebe. Gerade wenn die Spieler auch alle anwesend sind oder also viele Spieler anwesend sind und so und was dann da alles so passiert. Das ist einfach, finde ich, spektakulär. Deswegen gucke ich es mir an. Und ja, freue mich einfach mega. Ich habe mir Freitag freigenommen, insofern, das ist alles.
Oh, so unheimlich.
Ja, so und werde alles laufen haben. Ich werde sehr wahrscheinlich euren Stream laufen haben, Julian. Ich werde mir natürlich das Original auf dem großen Fernseher anhaben. Dann gibt's noch den einen oder anderen, den man sich auch noch nebenbei angucken kann. Weiß ich nicht. Also das ist, ich glaube, ich werde dann eine riesen Schaltzentrale letztendlich haben, einfach weil ich Bock habe, das alles irgendwie zu konsumieren und mitzubekommen, um daraus dann schlau zu gehen. So. Ja.
Gut, Kai ist ebenso ahnungslos wie ich, aber dafür richtig on fire, so kennt man ihn.
Natürlich.
Sehr schön. Dann haben wir heute Ahnungslosigkeit und Expertise auf jeden Fall schön versammelt, das ist wunderbar. Denn ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe es zu Julian im Vorgespräch gerade schon gesagt, ich bin emotional sehr wenig involviert, deswegen kann ich mich heute nur aufs schlaue Fragen stellen konzentrieren. Ich dachte eigentlich, dass Kai so ein bisschen Vorsprung hat und sagen kann, nee, ich habe hier aber mehrere Sachen gesehen, die ich gut finde. Egal, wir werden schauen. Julian, wir müssen noch mal kurz ein bisschen auf den aktuellen Stand gucken bei den Panthers. Der ist wie jedes Jahr, wenn wir sprechen, so lala. Das gebietet ein bisschen die Tradition. Ja, neuer Trainerstab, again, Offseason, jetzt gar nicht so unereignisreich bisher, was Free Agency Signings angeht. Die Richtung ist ungefähr, die stimmt, kann man glaube ich erstmal so zusammenfassen. Aber wie geht's dir denn heute im Blick auf dein Lieblings-NFL-Team? Ich habe das schon ein paar Wochen her, glaube ich mal, habe ich bei Twitter von dir gelesen, du warst nicht so ganz positiv gestimmt.
Naja, gut. Also ich glaube, ich würde mich, glaube ich, so von Optimismus und Pessimismus so zwischen euch beiden so grundsätzlich ein bisschen einordnen. Nö, eigentlich, also ich glaube, es kommt halt einfach ein bisschen drauf an, wie man da jetzt drauf schaut. Grundsätzlich bin ich eigentlich nicht so negativ, weil das, was jetzt diese Offseason passiert ist, irgendwie, das wirkt so ein bisschen erwachsener, habe ich das Gefühl. Also es wirkt so, als ob man da ein bisschen klare Richtung, es wirkt irgendwie so, als ob man so einigermaßen ja versteht, was das Problem ist und sagt, okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen was Solides machen und ich hoffe jetzt, dass in der Draft dann was kommt, wo es sich zeigt, dass sie verstehen, okay, hier können wir vielleicht dann ein bisschen aufs Upside gehen, aber diese Veterans, die sie jetzt reingeholt haben, dass sie natürlich viel Geld ausgegeben haben mit zu Interior Offensive Line, ja, also am Ende hat man doch an vielen Stellen schon gehört, eigentlich nicht so richtig zu vermeiden. Man musste das halt machen. Man ist jetzt nicht die super attraktive Destination aktuell. Das ist auch einfach so. Aber sie verstehen, dass Bryce Young das jetzt braucht. Du brauchst das auch jetzt. Und gibst da vielleicht jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre lieber mehr Geld aus, um halt einfach zu evaluieren, ob er das ist oder nicht. Und wenn das nicht ist, dann weißt du es dann aber hoffentlich auch. Also das hat man halt mit diesem Trade für Deontay Johnson dann da auch gesehen. Das gefällt mir grundsätzlich eigentlich alles ganz gut. Auch die Veterans, die man da noch reingeholt hat für die Defense, finde ich eigentlich ganz cool. Ganz coole Namen dabei. Natürlich werden jetzt keine, also es wird jetzt nicht dadurch auf einmal irgendwie eine Top-5-Defense oder so, ist glaube ich jetzt nicht zwingend. Aber trotzdem ist es irgendwie, es hat schon Hand und Fuß. Ich glaube, damit kann man schon irgendwie solide in die Saison gehen und vor allem halt diese Basis für die Evaluation von Bryce Young sich irgendwie schaffen oder zumindest ein bisschen mehr dahin kommen. Also ich glaube, das ist ja so, dass man das Gefühl hat, so es geht in die richtige Richtung, die verstehen, was da abgeht. Ich habe mir das natürlich bei euch auch angehört. als Dave Canales dann neu dabei war, hab mir dann auch selber irgendwie viele Sachen angeschaut. So, Kai war ja gleich sehr, sehr hyped auf jeden Fall.
Die Rollen sind klar verteilt hier.
Aber ich muss sagen, also ich war da auch schnell, also ich war auch schnell dabei. So, ich dachte auch erst so, oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so das Richtige ist. Aber desto mehr man dann irgendwie gesehen hat und so, schon charismatischer Dude, ich glaube, der versteht das schon. Und ich glaube auch, das finde ich halt spannend, weil Bryce Young und wie, also wie Canales rüberkommt und auch Bryce Young, ich glaube, ich habe das Gefühl, die viben irgendwie zusammen. Ja. Ich glaube, das ist so, die sind so auf einer Höhe. Kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie der richtige Typ für ihn ist. So. Und dann, wenn es am Ende nicht klappt, dann ist es halt so. Aber ich glaube, das ist jetzt hier ein ganz, ganz spannender Weg und nicht wieder irgendwie so ein alter ehemaliger Headcoach, der schon wieder irgendwie noch den 17. Job bekommen hat, weil er halt irgendwann mal okay war. So, ne? Also das, ich mag die Herangehensweise irgendwie ganz gerne und eigentlich bin ich soweit eigentlich ganz moderat positiv, würde ich jetzt mal sagen.
Sehr schön.
Moderat positiv. Ah, sehr schön. Es gab in der vergangenen Woche ja mal wieder eine Pressekonferenz mit eben Dave Canales, dem Head Coach, und Dan Morgan, dem neuen General Manager. Und auch hier haben sie wieder ihr Alignment beinahe gepredigt. Habe jetzt auch von diversen Beatwritern gelesen, ja, also der kulturelle Aspekt, der vielleicht unter dem letzten Regime nicht mehr gestimmt hat, das haben sie jetzt auf jeden Fall hinbekommen. Zumindest sieht so aus. Sie werden es auch nicht müde, das zu erwähnen und das auch zu zeigen, ne, dass hier jetzt, wir machen Kultur und wir sind ein attraktiver Arbeitgeber in dem Sinne, ne, so hat es Canales dann auch gesagt, hier, ich bin versuchen, das hier zu so einem angenehmen Arbeitsplatz zu machen oder zu einem, er hat also im Zitat, I'm trying to create a place that's great to work at. Das wird, ja, das sieht jetzt erstmal so aus, als ob sie das tun und da sind wir natürlich auf die Früchte gespannt. Generell so kurz zu deine Einschätzung auch so zu Dan Morgan, wie er sich so gibt und was er so gesagt hat bisher, was für, ne, er will den Panther-Fit haben, ne? Das ist die Dog-Mentality und ja, was ist so dein Eindruck von ihm?
Ja, also ich habe da jetzt erstmal grundsätzlich nichts groß zu kritisieren dran. Was ich gut finde, ist so, Canales wirkt ja schon eher wie, ja, wie drückt man das jetzt am besten aus, ein bisschen sensibler irgendwie, vielleicht empathischer, weiß ich nicht. Also ich finde, das ergänzt sich irgendwie ganz gut. Dass denn Morgan jetzt davor schon da war und da ja viele Entscheidungen getroffen wurden, die halt so semi waren. Ich glaube, am Ende hat er da eh nicht so viel dann mit zu tun gehabt. Das ist halt so eine Sache, wo man sich dann einfach so ein bisschen die Frage stellt und da sicherlich auch genauer drauf achten wird. Aber ja, ich habe auch schon wieder irgendwie in gewissen Podcasts so wilde Sachen gehört, wo es dann ja auch immer heißt, dass irgendwelche Offensivspieler in der Draft gezogen werden und Offensive Coordinator teilweise bei vielen oder bei vielen Teams wohl überhaupt keine Ahnung haben, was dann da passiert. Und also viele, dass wirklich so sehr wenig Personen diese Entscheidung treffen und alle anderen einfach gar keine Ahnung haben, was abgeht. Und das ist wohl in vielen Teams so. Man weiß jetzt nicht, ob das bei den Panthers so war, aber deswegen, desto mehr ich sowas höre, dann bin ich immer ein bisschen vorsichtig und denk einfach, dass es erstmal wirkt eigentlich ganz cool. Bin erstmal grundsätzlich positiv da gestimmt und lasst mich überraschen, aber ich bin schon auch froh, dass man da jetzt nochmal so einen harten Cut gemacht hat und das wirkt irgendwie erstmal alles, es wirkt richtig, sagen wir es mal so.
Rückblickend nochmal auf die Free Agency, was war so dein Lieblings-Signing bisher oder vielleicht auch dein Nicht-Lieblings-Signing?
Ja, wir haben natürlich hier wieder so ein paar Spieler, ich finde es ein bisschen schade, aber dass es am Ende, dass das jetzt nichts geworden ist oder dass er gegangen ist, ist auch legitim. Ich finde es immer noch sehr schade, dass Jeremy Chinn jetzt weg ist, weil der damals so in der Draftklasse war das eher auch so ein Spieler, den ich irgendwie sehr viel höher als der Konsens hatte. Ich mochte den total gerne, dann war der bei den Panthers, hat das auch am Anfang gut funktioniert und so. Es ist irgendwie sehr schade, dass das jetzt nicht so geklappt hat. Ja, ich glaube auch mit Frankie Luvu, da sind wir uns alle einig, dass das irgendwie doof ist. Aber beim Rest, also ich habe irgendwie nicht so wirklich viel, wo ich sage oder wo ich so gar nicht dabei bin. Eine Verpflichtung, das hat nicht nur was damit zu tun, dass er für Ohio State gespielt hat, aber Jordan Fuller auf Safety ist einfach so ein ultra grundsolider Spieler. Also genau das, was wir auch immer an vielen Stellen sagen, warum auch Safeties in der Draft immer später gezogen werden. Natürlich gibt es die Spieler, die halt ultraathletisch sind, vielleicht die Size haben und so Ausnahmetalente sind. Die wird es auch immer mal wieder geben. Aber du siehst halt, also Jordan Fuller ist irgendwie so ein Paradebeispiel dafür, für diese Spieler, die etwas später gezogen werden, einfach sehr, sehr smart sind und vielleicht halt nicht diese außerordentliche Athletik und so weiter haben, aber trotzdem das auf dem Feld am Ende sehr, sehr gut machen, weil sie halt die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich habe das Gefühl, dass das aktuell schon so Spieler sind, die dieses Team auch ganz gut vertragen kann. Und das waren so, genau diese Verpflichtungen waren dann, die kamen mir dann irgendwie erst ein bisschen später und genau diese Verpflichtungen waren dann einfach die, wo ich gedacht habe, ah, okay, das wirkt irgendwie einfach mal so solide, solche Verpflichtungen jetzt einfach aufbauend auf dem, was man sonst gemacht hat, gerade in der Offensive Line und so weiter, das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Jetzt neben ihm, ne, auch in der Defensive Line und sowas, so, wo ich gedacht habe, klar, am Ende wird es jetzt nicht absolut Elite werden, keine Frage, aber du gibst dir einen hohen Floor damit und ich glaube, das ist auch grundsätzlich, ich meine, ihr kennt mich ja, ich bin ja schon auch jemand, der grundsätzlich sagt, du willst dich nicht wirklich viel im Mittelfeld in der NFL aufhalten, aber trotzdem, dieses Team braucht irgendwie einen Floor. Also du musst denen das jetzt geben, du musst denen jetzt was geben, worauf du aufbauen kannst. Und wenn jetzt einer dieser Veterans sich irgendwie total gut macht, dann kannst du die ja auch verlängern. Das ist ja in den nächsten Jahren genug Capspace auch wieder vorhanden. Und dann kannst du das irgendwie machen und dann baust du jetzt halt durch die Draft und dann irgendwann hast du auch wieder genug Draftpicks oder auch höhere Draftpicks und dann kannst du halt dann auch an anderer Stelle darauf aufbauen. Und vielleicht gibt's dann auch mal einen Trade, so diese Geschichten wie mit Deontay Johnson, das ist halt mega. So, davon wird's immer mal wieder Momente geben, wo es vielleicht solche Chancen gibt. Die musst du dann halt nutzen und dann ist das schon der Weg, den ich sehr, sehr solide und sehr gut finde.
Sehr schön. Kai, hast du noch mal in den letzten Wochen ist dir da noch mal ein Gedanke durch den Kopf gekommen, was den jetzigen Stand so vom Roster, wir gehen gleich noch mal ein bisschen detaillierter rein, aber wie du es findest mit den Signings bisher?
Ja, also im Grunde genommen das, was Julian sagt, man hat das Gefühl, das hat alles Hand und Fuß dieses Jahr. Es ergibt irgendwie alles Sinn. Also das baut logisch aufeinander auf. Das wäre auch mein Take zu Dan Morgan irgendwie im Grunde genommen. Also er war zwar im letzten oder in den letzten Jahren schon da und man wusste am Anfang nicht, okay, wie viel Mitschuld trägt er da oder wie gebrandet ist er da noch von. Er hat jetzt in den ersten Momenten meiner Meinung nach schon so ein bisschen gezeigt, dass er sich davon auf alle Fälle gut löst und eigene Ideen hat. Alleine, also was mir gut gefallen hat, ist, dass er halt schon relativ klar benannt hat, dass sie schon sehr klar die Drafts und Free Agencies der nächsten Jahre im Blick haben und jetzt nicht alles mit Gewalt in diesem Jahr machen wollen, sondern schon ganz genau wissen, wann sie welche Positionen stärken werden in den nächsten Jahren. Ich meine, es wäre fatal, wenn General Manager das nicht weiß, aber das ganz klar zu benennen und ja, auch er ist ja also kein großer Redner, aber alleine sein durchdringender Blick reicht mir immer schon irgendwie, um zu zeigen, okay, ich glaube, bei dem willst du auch nicht am Verhandlungstisch sitzen. Das ist, glaube ich, auch kein einfacher Typ oder kein nicht harter Hund. Und ich weiß nicht, also die Mannschaft, wie gesagt, baut sich für mich ganz, ganz toll auf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe tatsächlich einen kleinen Crush auf den Spieler und ich weiß nicht genau warum, weil es völlig untypische Position für mich ist und auch ein völlig untypischer Spieler, wenn du es so willst. Das ist nämlich DJ Wonnum. Ich kann es noch gar nicht so genau belegen, warum ich dieses Signing irgendwie, das freut mich immer. Das lässt warm ums Herz werden, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, der kann ganz gut funktionieren gegenüber von Clowney und da bin ich irgendwie mega gespannt auf den. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir nicht sagen, aber.
Wegen dem Fumble-Return in der letzten Saison.
Ganz sicherlich nicht. Das hat wehgetan. Aber nee, also im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze zusammengebaut wurde und bin tatsächlich auch deswegen hyped für den Draft, weil ich erhoffe mir da endlich mal auch Spieler, die in den späteren Runden gezogen werden und funktionieren und nicht immer so diese, ja, weiß ich nicht, logischen Top 10 Picks, die sogar ich wahrscheinlich picken könnte mit ein bisschen Ideen.
Lasst uns noch einen kleinen Blick auf den momentanen Roster blicken und wie jetzt so die Draft-Situation ungefähr aussieht. Ich habe mir das mal so notiert, Panthers mal wieder im Rebuild. Es wird nicht alles gehen mit diesem einen Draft. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Erstens, gut, die Anzahl der Picks ist jetzt auch nicht unfassbar wenig, aber es sind dann trotzdem sehr, sehr viele Lücken, jetzt nicht, was das Momentane angeht, aber auch einfach ein bisschen die Zukunftsfähigkeit des Teams, ne? Die sind auf keinen Fall diesen einen oder zwei Spieler weg von, wir sind jetzt erfolgreich und gewinnen die NFC oder so. Das wird in diesem Jahr einfach nicht möglich sein. Die Defense, ich habe mir das notiert, ist jetzt natürlich, du hast gerade schon gesagt, ne, die Veterans, die sind auch manchmal jetzt natürlich schon ein bisschen älter. Wenn wir überlegen, zum Rebuild zu Matt Rules Zeiten war die Defense eine der jüngsten der NFL. Das hat sich jetzt mit Sicherheit wieder geändert, da ja wirklich, ne, auch viele diese kurzfristigen Verträge, aber haben ja gesagt, na, da müssen Spieler da sein, sonst müssen sie auf der Straße nach einem Cornerback suchen oder so. Deswegen, das ist vielleicht nicht so unbedingt zukunftsfähig. Klar, und Schwerpunkt bei der Offense natürlich so der Bryce Young Supporting Cast. Das heißt, das ist jetzt nicht ganz so, ja, einfach, da was Zukunftsfähiges aufzubauen. Wie gesagt, mit dieser Draftklasse auf jeden Fall. Kai, die Lücken im Roster, wenn wir jetzt mal so die Defense angucken, hast du da so ein bisschen, ich habe das einmal so ein bisschen notiert in unserem Dokument hier, würde mich mal interessieren, wo siehst du denn da die größte?
In der Defense?
Ja.
In der Defense die größte Lücke sehe ich sehr wahrscheinlich, also ich kann mich doch nicht so ganz entscheiden, entweder Cornerback oder Inside Linebacker, würde ich behaupten. Ich glaube wahrscheinlich eher Inside Linebacker ist das, weil Cornerbacks haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass Ivero irgendwie gute Ideen hat, auch mit Cornerbacks, die jetzt nicht aus dem ersten Tier kommen. Trotzdem hat das ganz gut funktioniert letztes Jahr. Aber Inside Linebacker, der Verlust von Luwu, ich weiß nicht, ob der so kompensiert worden ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir nicht da noch das größte Need sozusagen haben.
Julian, was sagst du?
Ja, verstehe ich. Gleichzeitig, also sagen wir es mal so, der größte Need, das verstehe ich, dass der da ist. Gleichzeitig, wenn man drauf guckt, welche Positionen jetzt so am relevantesten sind, dann natürlich darauf zu gucken, dass man irgendwie Edge für die Zukunft hat, dass man, also ein Edge-Defender für die Zukunft hat und dass man auf Cornerback dann irgendwie dann auch langfristig die Person auf der anderen Seite von einem hoffentlich fitten JC Horn findet. das ist für mich schon, steht für mich schon mehr im Fokus, hat auch sicherlich Gründe, kann ich auch gleich noch was zu sagen, aber ja, also ich glaube, das trifft schon ganz gut. Aber ja, du hast eigentlich auf allen Leveln der Defense auf jeden Fall, kannst du schon Need identifizieren.
Ja, also ich denke so, also es gefühlt, es passt jetzt so für diese Saison. Da kann, sie haben Starter, sie können spielen auf jeden Fall. Es lässt sich ja so ein bisschen auch herauslesen nach dem, was Dan Morgan und auch Canales sagen. Das ist ja so ein bisschen der eine Smokescreen, den die Panthers versuchen, vor dem Draft irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja, ich weiß, wir brauchen alles irgendwie für Bryce Young, aber wir wollen ja auch ein gutes Team haben. Und da gehört die Defensive eben auch mit dazu. Sie betonen das jedes Mal, ja, sie wollen halt auch Turnover produzieren, was sie im letzten Jahr waren 31 Teams besser in Turnovern als die Panthers. Und gerade in der Secondary, da finde ich, also ne, da ist JC Horn halt natürlich leider dieses riesen Fragezeichen, weil man hat ihn ja eigentlich so als Ballhawk irgendwie gedraftet und man konnte es leider nicht sehen, weil er immer verletzt war. Das ist natürlich schon ein interessanter Punkt. Und ja, Outside, klar, das funktioniert jetzt, aber Jadeveon Clowney, der hatte jetzt zwar nochmal ein gutes Jahr, aber wie alt ist der jetzt? 33? Oder? Also.
Eine hervorragende Frage.
Ich hätte aber, ja, also,
gesagt, aber ja.
Oder sowas. Aber er wird wahrscheinlich irgendwann auch die Ausfahrt erreichen an seiner Karriere.
Ja. Absolut.
Offense. Kai, was sagst du? Gut, das eine ist offensichtlich, das darfst du nicht sagen.
Was ist für dich offensichtlich?
Naja gut, also dass es um Wide Receiver geht, müssen wir ja, glaube ich, steht ja, glaube ich, schon im Sendungstitel drin vielleicht.
Hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gesagt. Ich glaube, für das Spiel von Dan Morgan fehlt mir da tatsächlich leider noch ein guter Running Back, weil ich da irgendwie nicht an Miles Sanders glaube. Also da würde ich mir schon noch irgendwie was wünschen oder hätte mir was gewünscht, aber scheinbar scheint da nichts zu passieren. Ist auch fein und natürlich ein Receiving Tight End fehlt im Grunde genommen. Also da ist jetzt auch nicht irgendwie großartig was da. Also auch da haben wir sehr viel Need. Ich glaube, mit der O-Line kannst du natürlich in die Season gehen. Ich glaube, da wird jetzt auch nicht mehr so viel passieren, außer dass vielleicht ein Center noch gedraftet wird oder so. Auch da wird Julian uns wahrscheinlich gleich noch was dazu erzählen können. Genau, aber also so für meine Wünsche wär's ein Running Back, der da noch irgendwie fehlt und Sanders ersetzt. Auch wenn das natürlich irgendwie ein bisschen doof oder schwierig ist, weil du Sanders schwer los wirst mit dem Vertrag, den er hat, zumindest jetzt im kommenden Jahr.
Mhm. Julia, noch Gedanken zur Offense?
Ah, bei der Running Back Position, ich finde es nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich bin da ja eh... Ja, also wenn die Offensive Line da halt jetzt einen Sprung macht, so ich glaube, dann wird da auch viel passieren. Ich finde es irgendwie cool, dass Raheem Blackshear wieder da ist. Ich mag den irgendwie total gerne.
Ja, total.
Und was ich hoffe, also ich hoffe, dass keine der ersten Picks für einen Running Back draufgehen, kann ich da ja auch nochmal erklären. Aber diese Klasse ist wirklich, also es ist einfach, also ich habe keine Second Round Grade auf dem Board. So. Also es ist für mich wirklich... Das ist keine gute Klasse, aber ich hoffe einfach, dass die einen späten Pick und vielleicht noch ein paar UDFAs da reinholen. So, ich glaube, das wäre einfach gucken, dass du da genug Leute ins Camp holst und dann vielleicht auch, sind auch spät noch ein paar, die vielleicht ein bisschen physischer laufen können und so. Ich glaube, das könnte der Gruppe auch durchaus gut tun. Und dann, genau, also ja, Talent auf jeden Fall. Also da bin ich auch gespannt, weil gerade, ich meine, hatte ich ja in dem einen Mockdraft auch gemacht, aber ich glaube auch später... Es gibt schon so ein paar Spieler, die dieses typische Profil haben, was wir von den erfolgreichsten Titans eigentlich so in der Liga sehen, die spät gezogen wurden oder teilweise ziemlich spät gezogen wurden, gar nicht so die krasse Production hatten am College, die aber einfach ultra, die groß sind und ultra athletisch. So, also das ist eigentlich mittlerweile hoffe ich auch fast so, wenn es halt nicht jetzt irgendwie einer der ersten drei Picks wird, dass sie später einfach sagen, okay, wer ist groß und ultra athletisch und kann zu, der wird halt ein bisschen brauchen, das ist halt das Ding, ne? Aber da gibt's schon ein paar Kandidaten. Aber ja, ich glaube schon, dass du da durchaus auch noch was machen solltest mit einem der Picks. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie das Board fällt.
Aber genau das, was du zu den Running Backs sagst, das ist nämlich genau das, was ich mir auch erhoffe. Ne? Also keinen frühen Pick oder so, sondern gerne später. Und das ist ja auch, glaube ich, immer das, was Jan Wegwert bei uns auch gesagt hat. Hol dir dann Free Agents, also undrafted Free Agents nachher rein irgendwie und probier die halt aus. Und wenn da einer bei runterfällt, alles super. Und genau so einen physischen Runner ist halt genau das, was ich mir wünsche, weil das mag ich sehr. Und den dann zusammen mit Chuba Hubbard irgendwie ist einfach, da hast du einfach einen guten One-Two-Punch irgendwie und das passt dann für mich. Also genau das wünsche ich mir im letzten Endes, ja.
Kurzer Rückblick auf den Draft im letzten Jahr. Da hatten die Panthers bekanntermaßen den ersten Pick, der jetzt auch dazu führt, dass es dieses Jahr keinen in der ersten Runde gibt. Bryce Young wurde der Quarterback, der eine unfassbar furchtbare Rookie-Saison hinter sich hat, ordentlich eingesteckt hat und alles Schlechte miterlebt hat in einem Team, was man, glaube ich, keinem Rookie und vor allem auch keinem Rookie-Quarterback wünschen kann, mit verschiedenen Playcallern, mit einem Trainer, der mitten in der Saison gefeuert wird oder nach zwei Dritteln der Saison. Julian, wie hat sich deine Einschätzung von Bryce Young in seiner ersten Saison verändert, wenn du jetzt ein Jahr zurückschaust?
Ja, also ein bisschen verändert hat sich schon, aber ich glaube auch gar nicht zwingend, also es hat eigentlich wenig mit ihm zu tun, muss ich ehrlich sagen. Dass das jetzt eine doofe Situation war, ist klar, es zeigt nur umso mehr, auch für die Quarterbacks, die dieses Jahr jetzt hochgehen werden, so die Situation drumherum ist einfach so unglaublich entscheidend. Also es ist wirklich, haben wir auch schon vor irgendwie in einem Stream oder einer Folge drüber geredet. Also es ist eigentlich auch gefühlt fast egal, welcher Quarterback an 2 oder an 3 geht, aber der zu den Patriots geht und früh spielt, da sehe ich eine schlechtere Chance für die Karriere, weil das Roster einfach so unglaublich schlecht ist. Mhm. Und das ist halt wirklich was echt krass ist. Was man bei Young halt sagen muss, es gibt natürlich Quarterbacks, die in so einer Situation, wo du mehr unter Druck stehst, wo es ein bisschen schwieriger ist, die halt mehr damit anstehen können, weil er halt er ist halt einfach kleiner, schmächtiger, er braucht halt ein bisschen bessere Umstände. Was er dann daraus macht, ist vielleicht wieder was, oder wenn er die besseren Umstände hat, dann ist es vielleicht was anderes. Aber ich glaube, generell in meinem Bild auf Quarterbacks hat sich das so ein bisschen mehr dahin verändert, dass ich schon diese Physis und gar nicht zwingend, dass die jetzt groß sein müssen, aber dass die halt unter Druck gewisse Dinge einfach machen können, dass wenn sie halt einfach, weiß ich nicht, unter Druck sind, ein bisschen nach hinten laufen, dass sie halt dann den Ball immer noch mit gut Zip drauf irgendwie 15 Yards das Feld runter bekommen. Ne? Also da diese Qualitäten, die habe ich mir jetzt auch dieses Jahr bei den Quarterbacks nochmal sehr viel stärker angeguckt und habe das Gefühl, das wird einfach immer sehr viel relevanter. Und das ist natürlich bei Bryce Young jetzt, weiß ich nicht, ob wir das jemals so wirklich bei ihm sehen werden. Also ich glaube, wo es sich bei mir ein bisschen verändert hat, ist, dass ich Schwierigkeiten habe darin, ich würde es mir sehr wünschen, aber ich habe Schwierigkeiten zu sehen, dass er wirklich so ein absoluter Elite-Quarterback wird. Also da weiß ich nicht, ob das so realistisch ehrlich gesagt ist, aber das muss es ja auch nicht sein. Also wenn der halt so ein sehr solider, ich sag mal so Backend der Top 10, ich glaube, das ist schon immer noch drin. Und wenn das am Ende klappt und er über seine Karriere sehr konstant irgendwas zwischen dem 7. und 11. besten Quarterback der NFL ist, dann hast du dich in eine hervorragende Situation gebracht und dann ist alles cool. Also ich glaube, das ist weiterhin drin. Und ehrlich gesagt, generell in diese erste Saison interpretiere ich sehr wenig rein. Also ich hoffe einfach nur, dass man ihn mental nicht zu sehr irgendwie, dass er halt einfach nicht diesen ganzen Druck, den er bekommen hat, dass er das nicht zu sehr verinnerlicht und nicht irgendwie anfängt, irgendwelche Geister da zu sehen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich hoffe, aber sonst gebe ich da eigentlich relativ wenig drauf, was er da gemacht hat.
Ich hatte das vor ein paar Wochen, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, dass ich das interessant finde, wie er natürlich dieses Jahr mit dem mentalen Druck umgeht, ne? Weil jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, dass klar, der First Overall Pick steht eh unter einer besonderen Beobachtung. In der Regel ist es ja ein Quarterback, guckt man dann eh nochmal genauer drauf, was macht er mit dem Team und dann bist du es auch noch und dann ist dein Team so unfassbar schlecht, dass jetzt die Aussichten für die zweite Saison, also ne, allein vom mentalen Druck her, sind die ja viel, viel größer, also der Druck wirkt viel, viel größer, könnte man meinen, finde ich so ein bisschen bedenkenswert.
Safe, ist also hundertprozentig. Und ich finde, wenn man Bryce Young eigentlich schon so als Highschool-Recruit, weil das war ja so ein Riesenthema, der Typ war ja schon von früh an wirklich ein großer Name und dann auch bei Alabama so diese Leichtigkeit, die man immer bei ihm gesehen hat. Das hat eigentlich auch nie, also im College ist eigentlich nie wirklich weggegangen. Und das dann schon so ein bisschen zu sehen, wie das dann so langsam dieser Frustration irgendwie auch ein bisschen gewichen ist, ist schon. Ja, aber so ist es dann halt auch, ne? Also die wenigsten Quarterbacks kommen ja in die Liga, haben eine tolle Situation und rasten gleich völlig aus und es ist alles total entspannt, ne? Also ja, das, was bei CJ Stroud passiert ist, freut mich sehr für ihn, aber das sind halt wirklich die absoluten Ausnahmen. Mhm. Und dementsprechend ist das vielleicht am Ende auch eine super wichtige Erfahrung für ihn gewesen. Und jetzt müssen wir halt hoffen, dass er dieses Jahr dann bessere Umstände hat und dass es dann bergauf geht.
Ja, und wahrscheinlich auch für alle Beobachter, Fans, Analysten, wo du immer sagen kannst, ja, grandioser College-Spieler, es muss aber für das Profi-Level gar nichts heißen. Na, ja, das ja, kann das völlig anders ausgehen. Dann lasst uns doch nach vorne schauen, was am Wochenende hier los sein kann. Julian, vielleicht zunächst ein paar Einschätzungen zur Draft-Klasse im Allgemeinen. Was man natürlich bisher überall hört und liest, ja, Wide Receiver, unheimlich tiefe Klasse. Gerne da auch nochmal ein paar Wörter dazu, aber wir haben ja eben drüber gesprochen, wir sollten auch noch ein paar andere Positionen bedienen.
Ja, wäre nett, ne? Wär schön, auf jeden Fall. Fänd ich auch gut. Aber das stimmt schon. Also das hat schon Gründe, warum wir dieses Jahr, ich bin mir relativ sicher, dass wir die ersten 7 Spieler vom Board, Offensivspieler sehen werden. Und wir hatten das in dem Mockdraft auch irgendwie, dass dann, ich glaube, die ersten 13 oder 14 Picks, dass ein Defensivspieler vom Board war. Also das wird mich auch nicht überraschen. Das wäre natürlich schon irgendwie auch krass, aber ich glaube schon, dass das realistisch ist. Also was man sagen kann, wir haben eine wirklich hervorragende Quarterback-Klasse. Das ist für die Panthers jetzt relativ unwichtig, aber es ist trotzdem natürlich sehr, sehr spaßig und könnte für Chaos sorgen, weil Teams sich irgendwie vorne rein traden und eine Menge abgeben. Gucke da in Richtung Minnesota und vielleicht Denver, mal gucken. Und naja, gut, ne? Und wir haben eine gewisse Tiefe auch auf Quarterback. Das könnte dann wieder für die Panthers halt relevant werden, weil wir hatten das in unseren Mockdrafts nicht, aber wir sind da vielleicht auch ein bisschen rationaler unterwegs und haben weniger Druck von außen. Weil wenn das am Ende dazu führt, dass eben nicht nur 4 Quarterbacks, sondern vielleicht 5 oder 6 in Runde 1 gehen, keine Ahnung, ob das passiert. Aber also wir hatten jetzt einige Male echt das Problem, dass viele gute Spieler, die ich gerne bei den Panthers gehabt hätte, dann weg waren in der ersten Runde. Und wenn das halt so ist, dass die halt diese Quarterbacks noch gezogen werden, das kann einen großen Unterschied machen, gerade für Pick 33 dann auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall, sollte man beobachten. Wide Receiver hast du angesprochen. Unglaublich spaßige Klasse. Also die Tiefe ist da, ist der Hammer, aber auch die Spitze ist halt krass. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich, und wir hatten wirklich gute Wide Receiver Klassen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das schon eine bessere gescoutet habe, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich hatte jetzt das Glück, dass ich als Ohio State Fan jedes Spiel von Marvin Harrison Jr. auch dann immer angeguckt habe, aber der Typ ist halt einfach absurd. Aber, und es gibt ja auch immer mehr Berichte, dass viele Teams auch Malik Nabers an 1 haben, und ich finde das jetzt nicht völlig absurd, ne? Also der ist auch unglaublich gut. Da war zufällig Justin Jefferson und ein Ja'Marr Chase bei ihm an der Uni, und er hat halt die produktivste Karriere von denen allen gehabt. Das sagt vielleicht schon einiges darüber aus. Das ist schon ein krasser Typ, und dann haben wir halt noch von zig anderen Unis wirklich auch andere sehr, sehr gute Spieler, und dadurch wird das in Runde 1 cool sein, aber da wird Safers auf dem Board sein. Ich bin halt sehr gespannt, wo halt dieser Cut-off ist und so, und da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Tackle ist, glaube ich, jetzt für die Panthers an der Stelle auch einfach nicht so super relevant, aber auch das ist wirklich eine absolut hervorragende Klasse. Also ich glaube, wir werden da, weiß nicht, potenziell 5, 6, vielleicht sogar mehr Offensive Tackles in der ersten Runde sehen. Auch das. Und das ist schon richtig, richtig nice, weil du hast sehr relevante Offensivpositionen hast, die einfach extrem gut vertreten sind. Und das ist, glaube ich, auch für die generelle Qualität der Liga einfach eine gute Sache. Mhm. Also gerade dieses Offensive Line-Problem, Da wird es einfach viele gute Spieler geben. Und da freue ich mich drauf. Das finde ich echt richtig cool. Das muss jetzt aber nicht heißen. Also die Positionen, die nicht gut besetzt sind, sind Running Back, sind Linebacker, sind Safety. Also diese Positionen, also Running Back ist echt super schlecht, Safety auch. Linebacker, ja, also auch nichts für Runde 1, aber danach geht es dann so langsam los, ist dann okay. Die Positionen sind auf jeden Fall nicht gut. Edge und Cornerback, würde ich sagen, sind beide Positionen, da wird es Spieler in Runde 1 geben. Da ist auch eine gewisse Tiefe. Wir haben halt nur nicht, wie letztes Jahr zum Beispiel, die Spieler, die halt dann ganz, ganz vorne gehen werden. Die haben wir jetzt nicht. Aber so ab Pick 10 denke ich auch, dass dann langsam die ersten eintrudeln werden. Und das ist auch völlig legitim vom Value her, meiner Meinung nach. Die Rankings sehen sehr unterschiedlich aus. Das ist spannend. Also es gibt dann eigentlich nicht wirklich so diesen Konsens Nummer 1 Cornerback oder Edge. Das macht es dann auch wieder interessant. Und dann ist natürlich für uns noch spannend, Interior Offensive Line ist eine okay Klasse, würde ich sagen. Also ich würde damit jetzt mal rechnen, dass es so 2 bis 3 vor Runde 1 gibt, und ich glaube, am Ende muss man halt einfach, ich nenne die Namen gleich nochmal, am Ende muss man, glaube ich, einfach, wenn man da jemanden von haben will, einfach hoffen, dass einer durchrutscht, oder man muss halt ein paar Picks hochgehen. Das Szenario kann man ja auch nochmal besprechen, aber das ist schon okay. Also, und Tight End habe ich jetzt gar nicht angesprochen, hatten wir eben auch drüber geredet. Tight End ist auf jeden Fall was. Wir haben Brock Bowers, ne, klar, der wird irgendwo in Runde 1 gehen, absoluter Freak. Ich bin gespannt, ob die Teams dann sich doch wieder durchringen können, einen Tight End hochzuziehen oder nicht. Und danach ist schon auch einiges da, aber es ist schon ein deutlicher Abfall dann. Also so von Brock Bowers zum nächsten ist schon ein großer, großer Sprung. Und dann muss man mal gucken. Aber ich finde, da sind auch noch coole Namen dabei. Weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt unbedingt was für die ersten beiden Picks der Panthers sein muss. Also das wäre eigentlich nice, wenn man da in der Anfang dritte Runde wen bekommt.
Kommen wir gleich dazu. vielleicht an dich auch noch die Rückfrage. Ich hatte das jetzt, ich glaube, bei Adrian Franke im Podcast gehört, da meinte er, ja, also gerade auch die Qualität, was Offensive Line und aber auch Corner angeht, da sind schon sehr, sehr gute Spieler, also in der ersten Runde da. Allerdings kommt danach schon ein schnelles Tal irgendwie nach einer gewissen Anzahl und eher so einen gewissen Run, gerade, du hast auch schon gesagt, gerade auf Tackle vielleicht aber auch auf Corner irgendwie damit rechnen kann. Siehst du das auch so? Also ist der Drop-off da tatsächlich so in der Spitze der Klasse?
Also ich glaube, das, was ja, es wird ja für die Panthers dann spannend sein. Also ich glaube, gerade auf Wide Receiver, Cornerback und Interior Offensive Line, da, du hast da natürlich Spieler später, die noch interessant sind, aber ich sehe das schon auch so, dass du da so eine erste Gruppe hast, die ist auf der einen Position größer, auf der anderen kleiner. Aber das wird schon, also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, weil wir werden Runs auf Position sehen, da bin ich mir auch sicher. Und also gefühlt sind die Panthers da schon genau an diesem Cut-off-Point. Also deswegen meinte ich das, in dem Mock-Draft war das unglaublich ärgerlich. Wirklich, ich habe gedacht, so, wenn das so läuft, da werde ich nicht happy da rausgehen. Ich glaube aber nicht, dass es genau so läuft, weil wir werden am Ende andere Spieler in Runde 1 sehen, als wir die haben. Also es gibt immer Überraschungen, das ist einfach so. Und dann ist vielleicht jemand, hat irgendwie, was weiß ich, sind irgendwelche Medical-Geschichten rausgekommen oder, ne? Also es ist immer das Gleiche. Und deswegen meinte ich das eben auch mit den paar Quarterbacks, die dann noch, gerade vor allem dann Michael Penix Jr. und Bo Nix, also wenn da halt noch jemand in die erste Runde reinrutschen sollte, so, das ist halt nur gut für die Panthers, weil jeder Pick, der irgendwie unerwartet da vom Board geht, auf anderer Position, der hilft halt, dass da vielleicht ein Wide Receiver oder sowas oder halt ein Cornerback fällt. Grundsätzlich ist aber schon gerade für Anfang Runde 2 genug Tiefe da, aber dann irgendwann, ja, also man wird es beobachten und ich finde es dann, wie gesagt, dieses Trade-Szenario finde ich da sehr, sehr interessant, weil haben auch viele gesagt, dass sie es gut fänden, wenn sie runtergehen, weil wir einfach mehr Spieler brauchen. Das finde ich auch legitim, aber naja, also wenn die guten Spieler irgendwann weg sind, dann ist es halt auch doof, ne? Also es wird sehr interessant.
Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Picks, die die Panthers haben. Sie beginnen 33, also im Grunde der First Overall der zweiten Runde. Über den der ersten Runde freut sich Chicago. Und dann gleich ein paar Plätze später an der Nummer 39, den zweiten, also zwei sehr hohe Second Rounder. Dann dritte Runde, vierte Runde, zweimal fünfte Runde, sogar hintereinander direkt 141, 142. Und dann noch in der siebten Runde 240. Also ob das nachher diese Picks sein werden, wissen wir nicht. Hat sich Dan Morgan natürlich diese Woche auch nochmal dazu geäußert oder vielleicht auch nicht geäußert. Denn das wird er natürlich nicht beantworten, was er mit dem Picks macht. Er hat das sehr messerscharf kombiniert und sagte, naja, wenn du an 33 bist, dann hast du 32 Leute vor dir. Hat er schon mal recht. Und ja, man muss eben warten, wie das fällt. Er will sich nicht festlegen, ob er runtergeht oder ob er hochgeht. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine interessante Frage, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Draft-Strategie schauen wollen. Need versus Value. Was ist da, ne? Das ist natürlich die Frage, je nachdem, wie das Board fällt. Ich habe dann so, also mir nur so überlegt, das ist total spannend. Es entscheidet sich ja eigentlich, oder es könnte sich ja auch erst, ne, bei Pick 32 irgendwie was entscheiden. Was machen die Chiefs? Denkst du auch, naja, Receiver, gerade in so einer Klasse, wären die ja wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht beraten, wenn sie einen nehmen würden. Was dann im Zweifelsfall ja dann nochmal einer weg wäre von den Panthers. Wenn wir positiv oder optimistisch drauf gehen und sagen, naja, dann gibt es vielleicht gerade diese Runs, gerade Offensive Line, vielleicht auch Corners, dass die Receiver vielleicht so ein bisschen fallen. Ich meine, ne, die Spitze, Julian, wie viel, keine Ahnung, würdest du sagen, im wirklich Top-Tier-Receiver, was Anfang zweite Runde eh nicht mehr zur Debatte steht. Was schätzt du da? Wie viel gehen in der ersten Runde auf jeden Fall?
Also vier sind 100% safe, die, also auch von den Namen, bei denen ich mir sehr, sehr sicher bin. Mit ne, Harrison Jr., Malik Nabers, Romo Dunze. Ja, eigentlich sind es fünf, wenn wir ehrlich sind. Weil dann haben wir Brian Thomas Jr. von LSU, der auch schon lange eigentlich in der Top 20 gehypt wird. Und so gern ich ihn bei den Panthers hätte, A.D. Mitchell von Texas, für den muss man, glaube ich, hochgehen, weil der wird auch immer mehr gehypt und der hat ein absurdes Combine rausgehauen. Also sehe ich nicht. Ne? Und das Problem, was wir ja haben, das sind ja nicht nur die Chiefs. Also die Chiefs safe, aber wir haben ja zum Beispiel auch noch die Bills, die da hängen und die brauchen so unglaublich dringend, also die brauchen fast dringender Receiver als die Panthers. Und, und das, also die können es das überhaupt nicht leisten. Wenn die keinen Receiver ziehen, ich glaube, dann das wird auch richtig lustig dann, was die Reaktionen angeht. Und ich glaube sogar, dass die halt hochgehen. Und das ist ja auch wieder für so ein Trade-Up-Potenzial und so welche Geschichten, ne? Also das sind ja alles Teams, die man da irgendwie beobachten muss. Also ich glaube, ich würde das Over-Under würde ich wahrscheinlich so bei 6,5 oder sowas setzen. Mhm. Aber ich würde sagen, so 6 gehen wahrscheinlich am Ende schon.
Das heißt, der 7. Receiver dann unter Umständen für die Panthers wäre okay? Also gleich mit der 33?
Also da gibt es auf jeden Fall noch Namen, mit denen ich zufrieden wäre, das ist safe. Also so tief geht's, ne? Also das ist schon, ich habe am Ende auch noch mehr Namen für so, also ich weiß gar nicht, hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also ich glaube, ich hab wahrscheinlich so von den Grades so 10, 11 Receiver, die safe irgendwie so auch so Anfang Runde 2, Anfang mit Runde 2 noch völlig, völlig solide sind. Da gibt's halt natürlich auch so Fit-Geschichten, wie sehr passt das zu Bryce Young, wie sehr passt das zu der Offense, zu dem, was du da schon hast und so weiter, ne? Also da, ich habe da schon meine gewissen Vorlieben, was ich gerne sehen würde, aber ja, also ich glaube, man wird da schon die Namen finden oder den Receiver finden noch. Darüber mache ich mir keine Sorgen, dass man da nicht mehr genug hat. Nur ist halt die Frage, welche man davon haben möchte. Das ist, glaube ich, eher das Ding.
Kai, jetzt passieren unvorhergesehene Dinge und wirklich ein Top-Cornerback, absoluter Ballhawk oder der athletischste Center, den die NFL gesehen hat, ist an 33 noch da. Was machst du?
Ich picke den.
Ach so.
Nein, also im Grunde genommen ist es ja, also meinst du jetzt beide sind da oder meinst du jetzt?
Irgendwas.
Eigentlich habe ich mich auf Receiver festgelegt, aber einer von.
Genau.
Okay, alles klar, verstehe.
Das war jetzt so ein bisschen die einfach gestellte Frage. Need versus Value.
Und ja.
Wann BPA, wenn halt Spieler XY auf dem Board wäre. Wann kannst du nicht Nein sagen?
Ja, das genau.
Ist kein Wide Receiver.
Da wir zwei Picks da relativ nah beieinander haben und genau das, was Julian sagt, ne, da sind noch einige Receiver auf dem Board und wahrscheinlich so unterschiedliche Typen, dass du dich einfach dann irgendwie irgendwann entscheiden musst. Ne? Also, keine Ahnung, was ich jetzt so ein bisschen über die Receiver gelesen habe, habe ich natürlich einen ganz klaren Favoriten, der ja auch irgendwie überall eher zu den Panthers gemockt wird. Haben wir ja gestern auch ganz kurz drüber geschrieben, weil du ja meintest, Moritz, ne, Leggett wird einfach überall zu den Panthers gemockt, also wird das auf gar keinen Fall passieren.
Das ist interessant, also kann man gleich Julian nochmal nach dem Namen fragen, aber ja.
Also das ist so ein Typ, wie ich ihn mir wünsche natürlich, weil das genau so ein Receiver-Typ ist, wie ich ihn mag, was eigentlich sehr komisch ist, weil ich halt der größte Steve Smith-Fan unter dieser Sonne bin wahrscheinlich.
Der Gett ist ein bisschen größer als Steve Smith.
vermutlich. Nee, aber deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, also wenn du da wirklich so jemanden hast, der da tief gefallen ist und das der Best Player available ist, dann würde ich den wahrscheinlich an 33 nehmen und dann mir einen anderen Receiver an 39 aussuchen. Also ich glaube schon, dass die Panthers halt einfach so viele Needs haben, dass du da in der Hauptsache Best Player available gehen musst, aber natürlich diesen Elefanten in the room, Elephant in the room nicht übersehen darfst und nachher, also du wirst nicht ohne Receiver aus diesem Draft gehen, da bin ich mir relativ sicher, das wird auch sehr hoch passieren. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn du diese beiden Picks da hältst und sagst, okay, wir picken jetzt an 33 dann von mir aus den Center, den du gerade angesprochen hast und da sind aber dann noch, also ich sehe aber dann, also ne, ich bin dann morgen und sehe dann voraus, an 39 wird aber trotzdem noch ein Receiver da sein, den ich mag, dann mache ich genau das.
Also ich muss vielleicht mal, wenn wir gerade den Namen schon genannt haben, das ist eine der wenigen Receiver, den ich mir angeschaut habe, nur weil dieser Name mir die ganze Zeit reingedrückt wurde. Das hat vor ein paar Monaten hat das angefangen, dass hauptsächlich die amerikanische Panthers-Bubble, da ging es, naja, es ist auf jeden Fall Xavier Leggett. Klar, das passt natürlich auch, ne, South Carolina Gamecocks, sowas mögen die ja sowieso, dass die Fans, dass dann sozusagen der nicht arg weit umziehen muss. Und also in allen so Mock-Drafts aus der Fanbase, wie gesagt, hauptsächlich Amerika, wurde seit Monaten stand Xavier Leggett, 100 Pro, immer. gestern sah ich dann noch ein, und irgendwann habe ich dann, habe ich, ne, mal Kai und Jan Wegwerth auch gefragt, hier, sag mal, was sagst du denn zu dem? Ja, spannendes Projekt, aber ich glaube, die Panthers sollten was Fertigeres nehmen. Gestern wurde auf Panthers Wire ein kleiner Artikel veröffentlicht, ne, wie Xavier Leggett zu einem Journalisten sagt, also ich habe mich mit den Panthers schon 4 bis 5 Mal getroffen und die sagen, dass sie mich auf jeden Fall an 33 nehmen, wenn ich noch da bin. Und sowas geht natürlich auch viral. Aber Julian, zwei Takes zur Xavier Leggett vielleicht.
Das ist echt spannend, weil ich habe das auch gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt mit dem, ehrlich gesagt, weil ich in der Bubble hier und auch so ein paar Mockdrafts, die ich gesehen habe, konstant Ladd McConkey zu den Panthers sehe.
Mhm. Ja, der zweite Name, genau. Also die deutsche Bubble macht macht Ladd McConkey.
Ja, Troy Franklin kommt auch immer mehr reingesneakt, so irgendwie von der Seite, habe ich so das Gefühl. Aber ja.
Ja, ich meine, Dave Brugler hatte jetzt auch McConkey am Start und so. Also, und da finde ich, ist der Fit schon relativ offensichtlich zu sehen. So, einfach guter Roadrunner und jemand, der irgendwie gut Separation kreiert und so weiter. Ist gut für Bryce Young. Boah, Leggett, also ich habe den schon noch in Runde 2, so ist nicht, aber an 33, weiß ich, also ich glaube, da hätte ich schon, da sind wahrscheinlich schon noch Namen da, die ich noch mehr feiern würde. Also ja, das ist natürlich dieser große, überaus athletische. Aber der ist schon ein bisschen älter, der hat halt dieses eine Jahr jetzt gehabt. Also davor hat er halt wirklich, da war gar nichts. Und logisch, ne, weil du jetzt darauf stehst, dass jemand schnell laufen kann und groß ist und hoch springen kann, das kann der alles. Das kann der wirklich gut. Ist auch echt physisch. Ich war ein bisschen überrascht, wie groß der beim Combine gemessen hat. Ich finde, auf dem Feld sieht der viel größer aus als 6'1". Also das war echt so ein bisschen überraschend. Klar, ne, am Ende so dieser Catch-Radius und so, ist schon spektakulär, die Highlights sehen gut aus, ne, es war letztes Jahr, uns haben wir natürlich da auch echt gestaunt, wo der aus dem, ja, praktisch aus dem Nichts kam.
Hab viele DK Metcalf Vergleiche so ein bisschen gehört, ne, so.
Ja, aber es ist halt auch echt undankbar, ne, also das ist nicht so einfach. Und das Thema ist halt wirklich, der Typ ist halt irgendwie, also die Großteil seiner Targets kamen halt wirklich entweder bei so, dass halt wirklich so eine Hitch-Route gelaufen ist, dann so Crossing-Routen oder halt vertikal das Feld runter. Also da ist halt nicht viel, der hat nicht viel von dieser Technik, von diesen detaillierten Nuancen in seinem Spiel. Weiß ich, ja, also da ist Potenzial da, keine Frage, aber da gibt's schon, es ist auf jeden Fall nicht die sicherste Nummer, das auf keinen Fall. Und klar, Upside finde ich auch immer gut, aber bin mal gespannt.
Du willst ja einen Starter an der Position, wo du pickst.
Genau, und bei Leggett ist, glaube ich, schon, also ich habe eben AD Mitchell angesprochen, der wird wahrscheinlich weg sein, aber da ist auch ein gewisses Boom-Bust-Potenzial da, ja, schon fair, aber da ist wirklich so, für mich so klares Nummer-1-Potenzial und so bei Leggett ist wirklich so, dieses ganz krasse Potenzial sehe ich fast nicht und dann will ich aber halt auch nicht, dass der, also ich sehe dann schon auch, dass der halt dann irgendwie an 33 gezogen wird und dann potenziell so der nächste, weiß ich nicht, Denzel Mims, Laquan Treadwell irgendwie wird, so, ne, also ich sehe schon auch, dass das passieren kann. Ja, also weiß ich nicht, vielleicht nicht mein Favorite Pick.
Es ist ja auch, wenn man sich, man muss sich ja, glaube ich, schon auch der Frage ein bisschen nähern, also welche Position will ich denn genau bedienen? Ich wüsste jetzt zum Beispiel, also es müsste jetzt nochmal genauer nachschauen, aber jetzt Diontae Johnson, ist das der Ex-Receiver eigentlich oder wäre der eher die gegenüberliegende Seite? Ich meine, Adam Thielen spielt im Slot wahrscheinlich, aber man draftet ja auch für die Zukunft. Sehen Sie in Mingo vielleicht noch ihren Ex-Receiver oder das wird ja auch irgendwie die interessante Frage, ne?
Also das Szenario, was ich neulich aufgemacht habe, ist, dass also zum Beispiel ja, McConkey ist ja auch so eher so ein Slot, ne? Also, aber wenn du halt jetzt, ich denke mir halt einfach, wenn du mit Thielen, mit Johnson und mit McConkey 3 Spieler hast, die vielleicht jetzt nicht super Jumper-Receiver sind, aber alle sich konstant freilaufen und super Separation kreieren, dann ist das schon das, was Bryce Young braucht. Deswegen glaube ich schon, dass das jetzt für die aktuelle Situation nicht schlecht ist. Mein ideales Szenario für die Zukunft ist, ne, Adam Thielen ist halt irgendwann raus, weil halt einfach alt ist, ist halt einfach so. Aber das ideale Szenario ist halt am Ende, dass Diontae Johnson eine sehr, sehr gute Nummer 2 wird. Dass du dir jetzt vielleicht, wenn das zum Beispiel so wäre, dir halt diese Nummer 3 dann reinholst, je nachdem, in welche Richtung du gehst. McConkey wäre das eher, da sehe ich jetzt nicht, dass der, weil der auch einfach nicht dieses Upside als Outside-Receiver hat, wenn jetzt jemand anderes will, okay, fair, dann hast du da vielleicht, ne, also so ein Legette wäre das vielleicht, aber eher jetzt, da gibt es vielleicht noch ein paar andere Namen. Und Jonathan Mingo, also es gibt vielleicht noch so, in meinen Augen, so 10% Wahrscheinlichkeit, dass er das werden kann, aber ich sehe mittlerweile eher so, dass er so eine Slot-Waffe, viele designte Plays, viel mit seiner Physis machen und dann ist das für mich, im idealen Szenario ist das eine richtig gute Nummer 4. Also ich weiß, dafür ist er ein bisschen zu hoch genommen worden und so, aber das wäre so mein ideales Szenario, dass du jetzt dafür sorgst, dass du deinen anderen Starter neben Deontay Johnson bekommst. Vielleicht holst du halt jemanden, der die Size und die Athletik hat, um halt dieses Upside mitzubringen. Aber jetzt darauf zu wetten, dass du da noch jemanden Anfang Runde 2 bekommst, ist ja auch vielleicht ein bisschen unrealistisch. Und dann halt in der Zukunft halt entweder die Chance für einen Trade oder halt einen First-Rounder in den nächsten Jahren eben nutzt, um dann halt den Nummer 1 Receiver zu holen. Das wäre jetzt so wahrscheinlich das Szenario, was ich echt, echt cool fände.
Dein Mock-Draft, den du beim German Riot gemacht hast, da gehst du mit vielen, also zumindest so in den ersten beiden Picks, und wir bleiben jetzt erstmal nur in der ersten Runde, relativ konform, jetzt nicht mal was die Namen angeht, sondern die Positionen tatsächlich. Du hast dann 33 einen Wide Receiver, ne, Ladd McConkey von Georgia, und einen Corner, dann an 39 TJ Tampa. Also glaube ich, und wie gesagt, damit, das machen viele, ich glaube, das ist auch nicht so die unwahrscheinlichste Nummer, Wide Receiver, Cornerback. Manchmal kommt dann eine dritte Runde dann tatsächlich noch der Offensive Liner oder der Center. Das ist, glaube ich, aber auch so ein, also ich glaube schon, dass sie einen holen, aber das hängt, glaube ich, wirklich total davon ab, wen sie da irgendwie mögen oder sehen. Ja, vielleicht nochmal, du hast ihn schon genannt, aber hast du noch 2, 3 Wörter zu Ladd McConkey?
Ganz kurz, weil du es Kai eben gefragt hast, eine Sache, die ich auf jeden Fall vorwegnehmen will, ist, mir ist das, ja, es gibt vielleicht Offensive Tackle, ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber bei fast allen anderen Positionen bin ich völlig konform damit, wenn jemand jetzt überraschend fällt, dass du da aus reinem Value, ne, wenn da auch auf Edge oder was weiß ich wo, ne, jemand fällt und du sagst so, ey, der muss in Runde 1 gehen, dann nimm den, ne? Also Value ist für dieses Panthers-Team das Allerwichtigste. Da bin ich dann auch sofort okay mit, wenn das am Ende so kommt. Wide Receiver, genau, McConkey ist halt jemand, der echt, also der hat echt auf sich aufmerksam gemacht, weil das einfach so ein unglaublich technisch versierter, ja, irgendwo auch Baller ist. Also der macht es halt einfach sehr, sehr gut. Der war für Georgia, für ein Team, was unglaublich erfolgreich war in den letzten Jahren, so unglaublich gut und so unglaublich wichtig. Wie gesagt, das ist schon jemand, der vielleicht mal outside kurz spielen kann, aber das ist ein Slot. Und dieser typische Slot, der einfach sehr gut darin ist, genau die richtigen Spots zu finden, Separation zu kreieren, das Combine war ja auch gut, also der Speed ist schon auch da, und der super Hände, der ist einfach, das ist schon ein Spieler, den Bryce Young haben sollte. Dieses total sichere Target, der beste Freund des Quarterbacks. Ist auch solide in Yards After Catch, kann auch ein bisschen returnen. Also der hat dann auch schon eine gewisse Vielseitigkeit für andere Rollen, aber der ist halt weder groß noch überathletisch, noch hat er besonders viel Länge oder so. Ne? Also es ist halt nicht dieser Typ, wo du sagen kannst, ja, wir stellen ihn jetzt mal als dritten Receiver da rein und vielleicht entwickelt er sich so das, was Terrace Marshall, sag ich mal, was der sein sollte, ne? So, und nie geworden ist. So, das ist der halt überhaupt nicht, aber ich sehe halt wenig Szenarien, in dem der nicht wirklich sehr solide wird, und das Upside ist schon, dass der halt, nimm irgendeinen der sehr erfolgreichen Slot-Receiver, die irgendwie ein Jahrzehnt lang die gesamte NFL terrorisiert haben. So, das kann der absolut werden. Und ich glaube, das ist auch für viele ein relativ wahrscheinliches Szenario. Deswegen, also, das ist jetzt nicht der, wenn man jetzt nur Wide Receiver nimmt, dann ist das nicht der spaßigste Pick, sagen wir es mal so. Das vielleicht nicht. Aber ich glaube schon, dass man in vielen Jahren drauf zurückgucken wird und sagt so, ah ja, es war schon gut, dass man das gemacht hat.
Ja, interessant. Hast du noch eine zweite Wunschoption, eine realistische, gerade für Wide Receiver?
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe ein schlechtes Gefühl dafür. Also Xavier Worthy von Texas, der andere Texas Receiver.
Liest man auch oft den Namen, ja.
Das wäre schon witzig. Das Problem bei der Sache ist, wie gesagt, die Bills brauchen jemanden. Ich glaube eigentlich, dass die Bills wen anderes brauchen vom Typ. Aber der passt schon sehr gut in das Beuteschema der Chiefs. jemand mit extrem viel Speed, das ist schon, das, ich will das eigentlich auch nicht bei den Chiefs sehen. Also das wäre echt so ein Szenario, ich glaube, es wäre für die ganze NFL nicht gut. das ist schon auf eine gewisse Art und Weise das Gegenteil zu Xavier Leggett. Das kann man schon sagen. Also er ist sehr, sehr jung. Er ist noch 20. Also das ist auch was, ne? Da ist viel Entwicklungspotenzial. Der ist solide Größe, ist okay. Sehr, 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 sehr leicht. Also sehr leicht. 165 Pfund, das ist sehr wenig.
Mhm. Oh ja.
Das muss man schon sagen. Da kann man sicherlich ein bisschen was machen, aber der wird jetzt nie 200 Pfund wiegen. Oder ich glaube, das wird dauern. Aber wir haben das alle gesehen, den Speed hat er beim Combine sehr, sehr, sehr klar unter Beweis gestellt. Und ja, das Coole bei dem ist wirklich, und das sieht man sofort, also es gibt ja die Spieler, die, auch wenn das am Ende jetzt unschön geendet ist, zum Beispiel bei Henry Rux damals gab es ja diese Debatte, ist der jetzt einfach nur Straightline schnell oder kann der auch andere Sachen? Und bei Xavier Worthy braucht man, wenn man sich ein Highlight-Tape anmacht, nicht lang, bis man checkt, dass der ist genauso agil, wie er halt Straightline Speed hat. Und das ist wirklich gut. Vielleicht jetzt nicht so die smoothen Routes, aber wirklich sehr, sehr schnelle Cuts. Also das sind schon viele Sachen, die der echt, echt gut macht. Und das Coole bei ihm ist halt wirklich, wenn es am Anfang nicht gleich reinhaut oder generell nicht so hundertprozentig der Hit wird, dann ist es trotzdem jemand, den du immer tief schicken kannst und die gegnerische Defense darf das nie ignorieren. Also dieses Spacing, wo du mit ihm einfach dafür sorgst, das ist schon echt cool. Drops sind ein bisschen ein Problem. Balltracking muss man, glaube ich, mal beobachten. Er hatte jetzt nicht so den akkuratesten Quarterback aller Zeiten, zumindest letztes Jahr jetzt nicht. Mal gucken, wie der sich entwickelt. Aber das ist, da muss man vielleicht mal ein bisschen drauf schauen. Also jemand, der halt einfach extrem viel Speed mitbringt und ein guter Route Runner ist, das fände ich schon auch. Das ist halt die spaßigere Variante. Das ist das, was ich eben meinte. Also der jedes Mal, wenn er den Ball in der Hand hat, dann musst du eigentlich aufpassen, dass der halt nicht für den 70-Yard-Touchdown läuft. Und das kann der halt auf jeden Fall.
Das klingt vernünftig. es gibt ja auch noch die Möglichkeit eines Trades. Haben wir vorhin schon gesagt, Dan Morgan will sich natürlich nicht festlegen. Offensichtlich sind 32 Teams vor ihm dran. Aber es gibt ja auch, und das finde ich auch ein bisschen, ja, diskussionswürdig, aber nur weil die Panthers keinen Erstrunden-Pick haben, ist natürlich die Welt und beziehungsweise der Draft nicht verloren. Sie könnten natürlich in die erste Runde zurück mit diesen zwei hohen Zweitrunden-Picks. Das würde passen, glaube ich, sich in die, ja, sagen wir mal, Mitte, zweites Drittel, erste Runde wieder reinzukaufen. Aber ich halte das für ein sehr unwahrscheinliches Szenario.
Ja, also es ist schon ein krasser Move, wenn man sieht, wie viel Kapital die Panthers jetzt gerade eigentlich nur haben. Ne? Also da musst du schon sehr sicher sein. Mhm. Und auch da bin ich dann wiederum so ein bisschen, da, wenn du so wenig Picks hast und auch hohe Picks, da bin ich von der Position her wieder so ein bisschen kritischer, glaube ich. Mhm. Also wenn man da jetzt an 24 hochtradet, um dann Interior Offensive Liner zu nehmen, das sind wirklich gute Spieler, wirklich. Also das sind echt, Jackson Powers Johnson, der wird ja in der, das ist eh so ein Phänomen. Also Interior Offensive Line ist eigentlich nicht besonders beliebt, aber irgendwie in der deutschen Draft-Bubble, irgendwann ist da irgendwas passiert, dass die alle den in ihren Teams sehen wollen. Das ist ganz, ganz spannend, weiß ich nicht. Auf jeden Fall jemand, der bei Oregon super physisch, super guter Spieler, kann in der gesamten Interior Offensive Line eingesetzt werden, hervorragend. Das gleiche gilt für Graham Barton von Duke, der hat auch so ein bisschen Tackle-Flexibilität, ist auch richtig, richtig cooler Spieler. Aber wenn du da jetzt reingehst, also ich habe ihn schon angesprochen, wenn AD Mitchell jetzt an 24 auf dem Board ist und die holen sich den, ich habe den halt auch zu hoch, als dass ich das jetzt nicht abfeiern würde. Das Risiko ist da, also safe. Das ist auch richtig spannend, dann, weil wir dann eine Menge über Dan Morgan dann lernen. Mhm. Weil wenn er das wirklich macht, dann ist das schon auch so ein Baller-Move, muss man schon sagen. Also sich das direkt zu trauen und krasses Risiko zu gehen, weil wenn wir jetzt in 3 Jahren gucken und die zwei, also wir hatten 2 Zweitrunden-Picks, ja, der eine ist okay geworden, der andere nix, dann sagt man sich halt so, ja, ist natürlich jetzt doof, aber es waren halt 2 Zweitrunden-Picks, das ist halt so. Mhm. Aber wenn du jetzt hochgehst und der ist so gar nichts geworden, also das sind dann schon, da gehst du halt schon früh da rein und sagst so, ich spiele jetzt hier schon ein bisschen mit meinem Job so. Also das ist schon mutig. Und das Gegenteil davon ist ja das Runtergehen so. Da sagen dann alle, ja, der hat Value mitgenommen. Das war dann halt nichts, aber der hat Value mitgenommen, das passt schon.
Ja, hat Scott Fitterer in seinem ersten Draft auch gemacht. Mit wie viel Picks ist er raus? Mit 11 oder irgend sowas? Und wie viele Spieler sind noch da? Gut, absolut. Ich habe einen Longsnapper gedraftet, aber Lassen wir das.
Ja, schwierig.
Ja, also die 39 ist ja, glaube ich, auch attraktiv, um vielleicht tatsächlich ein bisschen runterzugehen. Ne? Das wäre ja dann tatsächlich so, du hast deinen Top-Need vielleicht auch oder Mega-Value mit der 33 abgegriffen und dann, keine Ahnung, lass Xavier Legette noch auf dem Board sein und noch ein paar andere Receiver und es fällt günstig und sagen, gut, dann gehen wir halt auf, keine Ahnung, 44, nehmen vielleicht, was kriegt man da dafür? Vielleicht noch eine späte 3, eine 4 vielleicht?
Ja, dafür kriegst du, glaube ich, keinen dritten. Ja. Ich glaube, ein bisschen weiter musst du schon runter. In der Range wird es wahrscheinlich dann eher so ein Trade, wo du vielleicht so auf 50 zurückgehst oder so. Ja, okay. Vielleicht ist so ein Quarterback noch auf dem Board so und da sagt sich ein Team, okay, ne? Und das wäre natürlich auch wiederum schön. Also eigentlich wäre das ideale Szenario, dass ein Quarterback so, was nicht, an so 27 oder sowas geht oder weiß ich nicht, 32. Die Chiefs traden raus, das ist super. Die Chiefs traden raus, da kommt ein Quarterback, die können den Wide Receiver nicht wegziehen. Und dann 39 ist noch einer da, ist dann Bo Nix noch da und da geht noch mal ein Team hoch. Das wäre, glaube ich, so das ideale Szenario.
So.
Schön.
Ja, können wir so machen.
Ist doch sehr gut.
Dann gucken wir mal so ein bisschen weiter spätere Runden, Julian. Wo kann man da denn noch was abgreifen und was wäre da eine gute Adresse oder wer wäre da eine gute Adresse, beziehungsweise die Panthers wären eine gute Adresse für denjenigen Spieler.
Ja. Ja, also ich glaube grundsätzlich ist es schon, wenn wir Cornerback habt ihr ja auch schon angesprochen, ich glaube, da ist auch für später was da. Also ich glaube, da in der Tiefe haben wir vor allem viele, viele so kleinere Cornerbacks. Da muss man mal gucken, ob das jetzt so der große Need ist. Deswegen habe ich TJ Tampa da in dem Mock gezogen, weil das ist schon auch so ein bisschen mehr Länge, ne, auch physischer Dude, so hat auch Swag, das macht Spaß, ihm beim Spielen zuzugucken, tolle Movement Skills für die Größe. Also ja, die Kombination mit JC Horn wäre halt schon echt geil. Also da zwei Cornerbacks echt mit Länge und sowas, das wäre schon cool. Aber du hast dann schon auch ein paar kleinere, die vielleicht so ein gewisses Upside haben, vielleicht dann noch Outside zu spielen und dann kannst du natürlich auch immer die Argumentation rausholen und sagen, okay, du hast halt den größeren Cornerback, der physisch spielen kann und dann brauchst du natürlich auch jemanden outside, der halt die schnellen, kleineren Receiver irgendwie wegnehmen kann. Das hast du dann vielleicht auch. Also ich glaube da, wenn du jetzt zum Beispiel über so einen Max Melton von Rutgers oder sowas nachdenkst, so, ne, da gibt's viele Namen jetzt so, ne? Also das ist sicherlich jemand, der da ganz spannend ist. Kamari Lassiter von Georgia, den finde ich echt gut. Den sieht man selten in Runde oder eigentlich gar nicht in Runde 1. Ich habe den sogar in Ende Runde 1. Also deswegen, das wäre vielleicht ganz interessant. Auch sehr, sehr, sehr smarter Cornerback, auch das natürlich immer schön. Sieht man auch immer gern. Und dann habe ich ja noch dieses Szenario mit dem Tight End aufgemacht. Also ich glaube, es gibt so zwei Wege. Es gibt entweder, kannst du halt sagen, du gehst so zum Beispiel mit dem Runde 3 Pick drauf und guckst halt, ob da noch einer von zum Beispiel Ben Sinnott da ist. Der ist von Kansas State. Das ist jetzt, also es ist jetzt nicht so der typische Inline-Blocking-Talent, aber das ist jemand, den kannst du in der Nähe der Line of Scrimmage den Ball irgendwie schnell zuwerfen, der kann dann eine Menge draus machen, der kann auch den Seam runter was machen, hat tolle Routen in der Red Zone, also das ist schon richtig, richtig cool, was der da gespielt hat. Gleichzeitig auch ein Jatavion Sanders von Texas, auch jemand, der mit guter Athletik daherkommt, gute Yards auf der Catch, auch gute Hände gezeigt, keine Drops in 2023, also das sind schon eher so die, das sind wenig diese Inline-Blocker, aber wissen wir ja auch, ist gar nicht zwingend das, was jetzt da so wichtig ist für die Panthers. Oder du gehst halt wirklich später drauf, einfach mal einen Namen, was ich eben angesprochen habe, den man da gut mal reinschmeißen kann, ist zum Beispiel ein Theo Johnson von Penn State. Also Penn State ist in den letzten Jahren eh nicht besonders gut darin, Offensivspieler einfach technisch auszubilden, das ist einfach nicht so deren Stärke. Gab so ein paar Ausnahmen, aber die kommen halt wirklich durch ihr krasses Strength und Athletiktraining. Also die haben da einfach teilweise echt heftige Freaks, die da rauskommen. Und der ist so mit seinen, ich glaube, der ist so 6'6 groß und wirklich athletisch und sowas. Das ist schon cool. Wie eben gesagt, der wird dir halt nicht so viel in Jahr 1 helfen, das glaube ich nicht. Das sehen wir ja immer wieder, dass Tight Ends einfach ein paar Jahre brauchen, aber spät fände ich das sehr, sehr unterhaltsam, so jemanden da zu ziehen, wenn du früher nicht schon einen Tight End gezogen hast. Und ja, das wären so Namen, die fände ich auch ganz nett.
Klingt schön. Wir schmeißen die natürlich alle in die Shownotes. Ich schaue mal, ob ich noch schöne Highlight-Videos dazu finde. Dann könnt ihr das euch natürlich auch noch mal zu Gemüte führen. Jo, was machen wir noch? Ist jetzt mal so ein bisschen unabhängig von den Panthers, Julian. Aber sag mal doch drei deiner absoluten Lieblings- Prospects jetzt im Draft, wo du sagst, also schaut dir mal auf jeden Fall von dem noch was an oder guck auch mal, wo der vielleicht in der NFL landet, das wird sensationell gut. Oder eben einfach aus deiner Perspektive, wo du dich richtig freust, den in der NFL zu sehen.
Der einen, also nur nochmal genannt, also TJ Tampa auf jeden Fall, finde ich echt extrem cool und habe ich auch ein bisschen höher als der Konsens. Mal gucken, ob das am Ende dann auch so klappt, aber das ist auf jeden Fall jemand, der echt nice ist. Ein Spieler, der für die Runde 1, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe ja eben angesprochen, dass es sein kann, dass wir in der ersten Hälfte sehr viele Offensivspieler sehen werden, aber einer, der wirklich, wirklich cool ist, ist Defensive Tackle Byron Murphy von Texas. Es gibt so ein Szenario, was passieren könnte, das hatten wir auch ein paar Mal erfasst, dass er dann vielleicht auch zu den Rams gehen könnte. Das wäre natürlich extrem witzig, wenn er da gleich so der Nachfolger von Aaron Donald wird, weil es ist natürlich auch ein bisschen undankbar, aber er ist schon so ein Spielertyp. Also es ist nicht der riesige Defensive Tackle, das ist halt schon eher, der ist nicht ganz so groß, aber gleichzeitig halt wirklich ein super Pass-Rusher, so ganz, ganz eklig zu spielen. Heftiger Einsatz, also sehr talentierter Spieler. Also würde mich auch nicht überraschen, wenn Robert Saleh bei den Jets sagt, so ja, unsere Lieblingsspieler sind hier weg, ich drafte eh gerne Defensive Line-Spieler, so komm, ab dafür. Und das wäre auch ein toller Landing-Spot, weil die haben ja auch eine gewisse Tiefe, ne? Haben sich ja auch nochmal verstärkt in der Offseason da, also dann hätte der auch ein bisschen Freiheit, da ordentlich was zu machen. Also das wäre schon cool. In der Offensive-Tackle-Klasse gibt es ja eh sehr, sehr gute Spieler. Einer, der einfach extrem spaßig ist, wenn ihr euch da nochmal ein cooles Tape angucken wollt. Taliese Fuaga von Oregon State. Ja, das ist so dieser Typ Spieler, der wird meiner Meinung nach im Pass-Blocking unterschätzt. Aber was vor allem geil ist, ist, wenn der Typ halt wirklich im Run-Blocking, das ist so der seinen Gegenspieler bis auf den Parkplatz schiebt, weißt du? Also das ist halt einfach, er ist einfach sehr konstant da drin, sehr physisch, richtig, richtig cooler Typ. Das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und ist auch dieses Jahr erst so ein bisschen aufgetreten. Also lange hatte den eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm. Und das sind ja auch immer so die ganz coolen Geschichten auf jeden Fall, die dann schon auch eine Menge Freude machen. Und jetzt muss ich nochmal hier mal kurz auf Wide Receiver, muss ich hier jetzt nochmal schauen, wen haben wir hier noch? Der, zwei Namen, ja. Zwei, drei Namen, die ich noch schnell nenne. Johnny Wilson ist auf jeden Fall sehr witzig. Den habe ich auch ein bisschen höher als der Konsens. Den habe ich im Mockdraft sogar zu den Panthers genommen. Bin sehr gespannt, wo der geht. 6'7 groß. Genau. Und gleichzeitig ist der aber, der ist super nuanciert in seinem Spiel. Also das ist jemand, der kreiert tatsächlich Separation. Der ist gar nicht so dieser physische Typ am Catchpoint. Also es ist extrem witzig, wie der spielt. Und ich hoffe einfach, dass der Erfolg hat. Das ist natürlich nicht so einfach mit der Größe, aber das ist viel Potenzial dadurch da. Aber natürlich auch gewisse Dinge, die, ja, wenn du halt sehr lang bist, ne, das ist nicht so einfach. Gibt's ja auch relativ selten. Dann ein Namen, den wir, wenn wir schon dabei sind, Spieler aus der Nähe zu nennen, dann müssen wir auch Tess Walker vielleicht mal nennen hier. DeMontez Walker von UNC, North Carolina, hat letztes Jahr nicht so die einfachste Situation am Anfang gehabt, weil die NCAA ihn aus total behämmerten Gründen dachte, erstmal sperren zu müssen. Er ist dann aber noch reingekommen und das ist schon vielleicht so ein Name, der kriegt überraschend wenig Hype, finde ich. Und vielleicht, wenn man am Anfang niemanden bekommt, könnte das später jemand sein. Also der ist nicht so physisch, aber der ist sehr, sehr smooth in seinen Bewegungen. Hat auch guten Speed, kann auch echt mal tief gewinnen. Der versteht das irgendwie, dieses Leverage irgendwie ganz gut und sowas. Also smooth beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, gerade wenn man da in Runde 3 zum Beispiel ist und da noch keinen Receiver bekommen haben sollte, aus irgendwelchen Gründen, oder zurückgegangen ist, dann sollte man den vielleicht auf dem Zettel haben und dann unsere Podcast-Prediction, ich glaube, wir sind nicht die einzigen, aber wir haben das schon vor geraumer Zeit mal gesagt, für den nächsten Puka Nacua, wenn man sagt, so wer wird der Spieler, der spät gezogen wird und und dann was wird. Ich muss das vielleicht nochmal nebenbei kurz raussuchen, weil das ist tatsächlich ganz spannend. Das ist Jawan Baker von UCF, Central Florida. Das ist ganz interessant. Es gibt so ein paar Statistiken, die Puka Nacua in der letzten College-Saison hinbekommen hat. Und zwar hat er es hinbekommen, mehr als 3 Yards per Route Run hinzubekommen und plus 50% Contested Catches. Und das haben nur 3 Receiver in der 2024er Klasse geschafft. Und der Einzige, der dabei über 6'0 groß ist und über 200 Pfund, was da auch vielleicht so eine gewisse Baseline irgendwie durch Größe und sowas gibt, ist halt Jawan Baker. Und deswegen ist das sowas so, wenn man sich das statistisch mal anguckt, ich glaube nicht, dass der besonders früh gehen wird, aber ich glaube, den haben jetzt mittlerweile einige auf dem Schirm. Der ist echt ganz unterhaltsam, auch ganz guter Deep Threat und so. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn der in Runde 4 oder 5 vielleicht geht, dass das irgendwie ein cooler Name sein könnte. Und ja.
Auch ganz, ich dachte ja jetzt, du sagst Luke McCaffrey oder sowas.
Ja, ja. Das ist ja auch gespannt. Da bin ich gespannt, ob der gedraftet wird. Also das mal schauen.
Aber
ja.
Nachdem ich, das fand ich hochspannend, weil gestern gab es einen, ich weiß gar nicht, wer das gepostet hat, aber ich habe da nur so eine Instagram-Kachel gesehen. Zach Wilson bei den Broncos, dann können die schwäbischen Fans sich ja jetzt das Trikot sparen, weil Russell Wilson und so. Das ist natürlich ein Wilson zu einem Wilson. Und jetzt zu den Panthers ein McCaffrey. Das wäre eine gute Nummer. Ich glaube, also,
können sie nochmal machen.
Ja.
Wenn du bei Namen bist, hat Moose Muhammad eigentlich gemeldet im Draft?
Moose.
Moose Muhammad. Den habe ich gerade gar nicht so auf dem Schirm.
Ich glaube, der wird, also wenn, dann wird das wahrscheinlich auch eher so ein undrafted Free Agent sein oder so. Aber das war ja auch mal so ein ganz kurzer Hype mitten in der letzten Saison irgendwie.
Also er ist auf jeden Fall nicht bei Brugler drin.
Gar nicht drin.
Boah.
Also Brugler hat ihn nicht drin.
Okay, ja, ja.
Aber dann ist es, ich habe den auch gar nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich. Nee, also. Wenn er da nicht drin ist, dann.
Ja, genau. Und da sind sie ja alle drin. Ne?
Insofern. Es ist völlig bananas. Also wirklich, was der Typ da macht, ist wirklich, also gleichzeitig großen Respekt und auch, also du musst auch schon ein bisschen geschädigt sein, um das
zu machen. Auf jeden Fall. In der Ausführlichkeit, das ist ja.
Also, das ist heftig.
Super krass. Ja, nee, also okay, da werde ich nochmal so ein bisschen nachrecherchieren irgendwie.
Der ist gar nicht angemeldet zum Draft. Der
alles
kommt
da.
Erst nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, okay, genau. Das war ja so ein bisschen immer die Frage, glaube ich, irgendwie meldet er oder meldet er nicht. Das erklärt dann, dass er nicht dabei ist.
Also das habe ich jetzt nochmal so, ich glaube, auf Holz, das war jetzt nur so einmal kurz googeln. Aber ich weiß
nicht. Ja, aber nicht, kann sein, das war ja länger
im Gespräch. Ob das stimmt. Er hat sich da, glaube ich, nie so wirklich öffentlich dazu geäußert, aber das, sind wir ehrlich, das ist jetzt auch einfach nur Panthers, ja, ja. Panthers Hole. Wäre natürlich lustig.
Ja, ja. Ja, absolut. Ja, aber das ist mittlerweile, das ist auch manchmal ein bisschen dann, jetzt nicht an der Stelle, manchmal ein bisschen unangenehm, aber da mittlerweile durch diese Madness im College, wie die Spieler da hin und her wechseln und wer dann declared und gewechselt ist und sonst wie, so, da kannst du noch so tief drin sein, bei der Menge an Teams ist es, also, es ist teilweise auch echt anstrengend, da hinterher zu kommen.
Klar.
Er ist auf jeden Fall noch bei Texas, wenn ich das richtig sehe. Ich muss einfach, ich komme über seinen Vornamen einfach nicht weg, weil ich dann immer gedacht, der heißt wirklich so.
Du kommst über den Vornamen nicht weg und wir reden nicht über Kool-Aid, oder was?
Nein, aber weil, weil unter Moose man ja einfach ja nur seinen Vater versteht, der ja auch nicht mal so hieß, aber ja. Das Stadion ja immer nur Moose schrie und dann nennt er seinen Sohn Moose. Well, okay, sehr schön. Julian, kannst du uns abschließend noch irgendwas empfehlen? Was sollte man sich noch reintun, wenn man jetzt noch schnell Zeit hat und sich so kurzfristig informieren will?
Also ich meine, es gibt ja das ist mittlerweile echt cool. Es gibt natürlich echt viel Draft-Content da draußen. Das ist echt sehr nice, auch für, wonach man so sucht. Also klar, ne, hatte ich am Anfang gesagt, wir haben eigentlich zu fast allen Positionsgruppen, haben wir eine Menge gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall schön reingehen, gerade auch Wide Receiver und Cornerback und sowas. Das ist natürlich irgendwie ganz nice jetzt aus Panthers-Perspektive. auch den Mockdraft war ganz witzig. Und das ist natürlich einfach für die Szenarien, wer da gezogen wird, okay. Aber diese Szenarien, was für die Teams irgendwie relevant ist, das finde ich immer schon ganz cool als Vorbereitung. Und was ich aber auch sagen muss, so, das habe ich auch wieder jetzt gerade mal gemerkt, so ist jetzt eine ganz andere Richtung, aber ich bin einfach, also jetzt auch wieder in der Draft-Vorbereitung, so die, ich weiß nicht, wie oft ihr mal bei The Athletic Football Show mit Robert Mays da reingehört habt, also, aber ich bin einfach ein Riesenfan, muss ich einfach sagen. Ich finde die Begeisterung, die an den Tag legen, da ist einfach so genial. Habe eben auch was mit Diana Rossini da wieder gehört, weil es einfach sehr viele wilde Gerüchte wieder gibt und sowas. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam, könnte ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann freue ich mich natürlich über alle, die dann sich, die so verrückt sind, egal welche Nacht, sich dann mit uns um die Ohren zu schlagen. Aber wir werden auch wieder von Tag 1 und Tag 2 auf jeden Fall direkt danach noch so ein kurzes Recap aufnehmen, dass diejenigen, die dann nicht die Chance hatten oder irgendwie verarbeiten müssen oder sowas Wildes, die dann am nächsten Morgen was brauchen da. Ja, genau. Da werden wir dann auch was am Start haben, damit ihr das hören könnt.
Super. Verlinken wir natürlich alles, aber ich meine, jeder, der Podcast hört, ist ja irgendwie fähig, Dinge rauszufinden. Ich glaube, SaturdayKickoff.de oder so, irgendwas in der Form.
Ist tatsächlich nicht mehr so aktuell.
Guck, ist nicht mehr so aktuell.
Oder, ja, wir das ganze Game haben wir ein bisschen aufgegeben. nee, aber genau, nee, aber genau, guckt einfach auf Spotify und Co. Ich glaube, dass oder folgt einem von uns fünf da irgendwie auf Twitter oder so rein. Instagram posten wir das auch immer alles. TikTok, WhatsApp, was das nicht hier alles gibt, so. Haben wir alles. Also
verlinken wir auf jeden
Junge Fall. Leute, so macht man das heutzutage.
So macht man das heutzutage.
Genau.
Ja, super. Kai, müssen wir abschließend noch was sagen? Hast du noch was? Habe ich was vergessen? Wolltest du noch was loswerden?
Ich habe total viel gelernt. Ich muss, auch nochmal ein guter Tipp. Ich werde mir auf alle Fälle euren Mockdraft auch nochmal anhören, weil genau das, was du sagst, wenn man da so ein bisschen Gefühl für entwickelt, was passieren könnte, wo die Needs der Teams sind, gerade wenn man sich relativ wenig damit beschäftigt hat oder im College Football nicht auskennt, ist das immer ganz, ganz schön sinnvoll, finde ich irgendwie, um da halt auch so ein bisschen vorbereitet zu sein auf die Draft Night. Nee, genau, also da freue ich mich und wie gesagt, ich habe jobmäßig jetzt eine längere Pause gehabt. Das tut mir eigentlich auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, mal so eine kleine Away-from-Football-Pause zu haben, weil ich bin tatsächlich ziemlich gehypt jetzt auf den Draft. Ja, das ist einfach, ne, die Saison schlaucht halt, wenn man Panthers-Fan ist oder halt College-Football verfolgt irgendwie und alles versucht mitzunehmen so. Nee, genau. Und deswegen ist das jetzt mal ganz gut. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen frisch, kann mich rund um den Draft jetzt so ein bisschen kümmern und danach ist dann ja auch wieder ein bisschen Pause und ich habe gehört, es gibt ja dieses Jahr auch irgendwie so eine Rundball-EM und Olympische Spiele sind, glaube ich, auch und so. Also da werde ich genug Zeit weg vom Football wahrscheinlich verbringen oder so. Freue ich mich auch drauf, um dann wieder in die Saison zu starten. Also ich finde meinen Ausblick so auf die nächsten Wochen ziemlich cool und ich freue mich wirklich auf den Draft und die 3 Tage und hoffe, dass ich das auch wirklich überstehe. Weil also die erste Nacht ist immer am spannendsten, aber wenn man vorher noch arbeitet und früh aufsteht, ist es natürlich irgendwie so ein bisschen doof und schwierig durchzuhalten. Aber Julian, da müsst ihr mir dann einfach beihelfen. Ihr seid auf alle Fälle da für mich. So, das weiß ich schon
mal. Das kriegen wir hin.
Sehr gut.
Wir werden das Chaos zelebrieren und dann behalten.
Das finde ich gut.
Super. Dann sind wir am Ende. Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wieder schön, dass du mit uns die Tradition hier pflegst. Vielen Dank. Wir freuen uns, sind gespannt. Und ja, Kai, wir hören uns dann natürlich nächste Woche schon wieder. Langjährige Hörerinnen und Hörer wissen, was für eine Folge dann am Montag rauskommt. freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Und ja, bis dahin, ganz viel Spaß beim Draft. Viel Erfolg, schöne Nächte, viel Spaß, wenig Frust. Und dann hören wir uns bald wieder. Alle Informationen zu unserem Podcast findet ihr auf wekeeppounding.de. Unsere Social Media Kanäle heißen überall Pod Keep Talking. Es steht alles in unseren Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch.
Mit Keep Listening.
Macht es gut. Tschüss.
Ciao.